9.
13. Wenn wir in dem letzten Vers der letzten Stunde zurückkommen, ihn besehen, dann wird uns gesagt, dass Christus der ist, der derselbe gestern wie heute ist. Wenn wir uns Menschen ansehen, ich darf noch darauf aufmerksam machen, dass während hier gesprochen wird, gleichzeitig Übersetzungen sind in andere Sprachen, dass wir uns da nicht stören lassen. Es finden also gleichzeitig Übersetzungen in andere Sprachen statt. Bitte lassen wir uns da nicht stören. Wenn hier klargestellt wird, dass Christus der ist, der derselbe ist gestern wie heute, ist es offenbar, dass wir Menschen auf einer ganz anderen Frequenz liegen, nämlich allein deshalb, weil wir vergänglich sind. Wir sind nicht die, die heute sind, etwa auch die wir morgen sein könnten. Nein, wir wissen ja nicht, was der morgende Tag bringt. Und es ist notwendig, dass wir als Kinder des Lichts absolut in diesen Bezügen der Realität des Wortes Gottes leben und stehen, weil wir ja nicht wissen, ob wir morgen noch auf dieser Erde sind. Und wenn wir schon erkennen, dass der Herr uns abrufen kann oder der Herr wiederkommt, dieweil wir ihn ja vom Himmel her erwarten, wird nun auch offenbar, dass wir dann vor ihm stehen, wie wir gerade heute gefunden werden, vor ihm und von ihm. Deshalb sollen wir bereit sein, täglich, stündlich in seine Gegenwart zu treten. Sind wir bereit? Das ist die Frage an uns heute Abend, an unsere Herzen, ob wir bereit sind, heute dem zu begegnen, der Augen hat wie eine Feuerflamme. Das heißt, der Sünde nicht sehen kann, der einstmals zur Sünde gemacht wurde, aber das wird nie wieder passieren. Das sagt auch Gottes Wort. Er hat sich einmal für Sünder geopfert. Er wird sich nie wieder für Sünder opfern, denn so gewaltig ist sein Werk, dass es heute nach bald 2000 Jahren noch vollgültig ist. Wir sind erlöst durch dieses Blut des Gerechten, des einen, der nicht notwendig hatte, wie im alten Bund in der Stiftshütte, dass alljährlich aufs Neue dieses Blut hineingetragen werden musste ins Allerheiligste. Von ihm hier wird geredet, dass er auch gleichzeitig der ist in alle Ewigkeit. Bei ihm ist also keine Veränderung, noch eines Wechsels Schatten. Nun folgt sofort eine Ermahnung, dass wir uns nicht fortreißen lassen durch mancherlei und fremde Lehren. Wir haben da ein beriedes Wort in Epheser 4. Da werden wir durch Paulus gewarnt, Epheser 4, Vers 14. Da heißt es, auf dass wir nicht mehr Unmündige seien. Hier wird von den Unmündigen auf dem Gebiet des Geistlichen geredet. Nicht mehr Unmündige zu sein, hin und her geworfen zu werden, umhergetrieben zu werden, von jedem Winde der Lehre, die da kommt, jetzt sagt auch erklärend das Wort Gottes, woher die vielen Winde kommen, die lehrenhaft oft unsere Erde überschüttet haben. Wir haben, da heißt es hier noch abschließend, und zwar durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit und listig ersonnenem Irrtum. Das ist das Wort Gottes, das Urteil Gottes über diese Dinge. Das hat es schon immer gegeben, auch zur Zeit Jesu hatten wir solche, die sich Sadduzäer nannten und behaupteten, dass es weder Engel noch Geist gebe. Ich hätte mir solche Menschen mal vorstellen mögen, wie die im Glauben standen, die nicht glaubten, dass es Geist und Engelschaften gibt. Für unsere Begriffe unmöglich. Aber damals gab es freilich auch schon solch absurde Dinge. Aber wir haben heute eine Zeit, in der wir der Wiederkunft Jesu weit gewaltiger entgegengerückt sind und deshalb ist es vernehmlich oder nicht vernehmlich, dass wir heute eine Vielfalt von solchen Äußerungen falscher Lehren haben. Und deshalb ist es notwendig, dass wir nicht unmündig sind im Wort, im Erkennen seines Wortes. Das heißt also, jeder Einzelne, ob Bruder oder Schwester, muss ganz klar auf dem Boden der Erkenntnis des Wortes Gottes stehen. Wenn es nämlich anfängt zu wehen, wenn diese, dann sollen wir nicht mit ergriffen werden. Wir sollen auf diesen Felsen, auf diesen Christus ruhen, der sowieso im Wind sich nicht bewegt. Wenn nun unser Glaubensleben auf Christus basiert ist, ist es auch offenbar, dass wir nicht mitwackeln. Denn Christus wankt nicht. Bei ihm gibt es ja keine Veränderung. Veränderung gibt es nur bei uns Menschen. Nun wird gesagt, was nun das Gegenteil von diesem wackeligen Zustand fremder Lehren ist. Schauen wir zurück in eine Menschheitsgeschichte, dann ist unsere Erde voll von Winden der Lehre. Denken wir an die vielen Religionen. Denken wir an die vielen Sonderlehren, die auch in der Gemeinde Jesu festgehalten werden oder kursieren, die nicht durch unseren Herrn Jesus Christus gelehrt sind, wobei man sich vielleicht noch auf einen Teil oder einen Vers einer Bibel stützt, die aber nicht prägnant zu uns geredet sind, Worte, die man aus der Heiligen Schrift abfolgert. Das ist nicht nach den Gedanken Gottes. Oder umgekehrt, dass man auch in der Gemeinde Jesu spezifisch geredete Worte des Herrn einfach außer Acht lässt und sie nicht beachtet. Das ist das Gleiche, nicht wahr? Funktionell ist es das Gleiche, ob wir solchen Lehren anhangen, die da sagen, es gibt weder Geist noch Engelschaften, oder ob wir solchen Dingen anhangen, die umgekehrt Gottes Wort außer Kurs setzen wollen. Vor Gott ist das Gleiche. Nun wird uns hier im Worte des Herrn gesagt, was nun gut ist. Da sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, dass es gut ist, was denn, dass wir auf solche Lehren hören? Nein, dass unser Herz durch Gnade gefestigt sei oder werde. Wir sollen uns nicht umhertreiben lassen durch falsche Lehren, sondern wir sollen unser Herz ausrichten, festmachen, und zwar durch Gnade. Nun könnten wir sagen, was ist das eigentlich, Gnade? Gnade ist für die Gottlosen wie für die Kinder des Lichts da. Gnade ist etwas ganz Wunderbares. Die wird gegeben von Gott her, ohne Verdienst. Und weil wir alle aus dem Zustand der Sünde und der Verlorenheit gekommen sind, gibt es ausnahmslos die Gnade Gottes für jeden, ohne Ansehen der Person. So ist es auch hier. Wir sollen als Gläubige, als Kinder Gottes, unsere Herzen weiter befestigen, durch die von Gott gegebene Gnade. Paulus sagt, dass sie reichlich da ausgegossen sei, für uns. Und deshalb werden wir gleichzeitig gewarnt, auf unseren Nächsten, auf unseren Bruder zu schauen, damit niemand an der Gnade Gottes Mangel leidet. Das heißt also, es liegt nicht an Gott, sondern an uns, wenn wir nicht im echten Bezug der Gnade vor Gott gefunden werden. Das liegt an uns. Das liegt direkt an unserem eigenen persönlichen Stehen und Glauben vor dem lebendigen Herrn. Wir sollen unsere Herzen befestigen. Nicht durch Eigenwollen, nicht durch Selbstsicherheit, nicht durch Intellekt, nicht durch Religion, sondern durch die Gnade, die Gott gegeben hat. Und das ist wunderbar, wenn ein Herz, wenn ein Mensch in der gewaltigen Gnade des lebendigen Gottes gefunden wird. Wir sagen gern, das ist ein oder jene ist eine, bei Schwestern, begnadete Person, durch den Herrn. Ich möchte eigentlich sagen, dass die Gnade eine Sache ist, die für jeden ist, und wenn wir nicht alle in dieser Fülle seiner Gnade gefunden werden, wird offenbar, dass wir uns ganz zentrisch um uns selbst bewegen, nämlich nur ist die Gnade dort zu finden, wo Christus ist, und weil wir an anderen Stellen unser Heil, unsere Auferbauung suchen, wird gleichzeitig offenbar, dass wir dann an der Gnade Gottes Mangel leiden. Denn dort, wo Christus ist, ist die Fülle seiner Gnade. Wenn wir nicht in dieser Fülle seiner Gnade leben, die Gott reichlich gegeben hat, damit ist es bewiesen, dass ich mich außerhalb des Gnadenstromes Gottes bewege. Es sollte das sichtbare Zeichen jedes einzelnen Gläubigen sein, in diesem Kraftstrom seiner Gnade gefunden zu werden. Durch die Gnade haben wir die Möglichkeit der Festigung. Es ist ein Zeichen heutiger Zeit, dass die Gläubigen nicht mehr fest sind. Warum? Weil sie nicht mehr in der von Gott gegebenen Gnade wandeln. Die Dinge, die sie außerhalb der Gnadenbezüge Gottes stellen, sind unter anderem die sichtbaren Dinge, die Fleischeslust, die Lust der Augen, der Hochmut des Lebens, Stolz. Letztlich Götzendienst. Das ist das große Vorbild in der Warnung aus dem Alten Testament, dass wir nicht im Götzendienst gefunden werden sollen, wie das einstmals in Israel mit der Astaroth und mit der Baalim geschah. Wir sollen diesen Dingen entsagen. Es gibt nun auch hier eine besondere Konfrontation im Hebräerbrief, nämlich jener Wechsel aus der Gesetzeszeit in die Gnadenzeit. Und da waren nun solche, und wir haben es ja hier mit der Gemeinde der Hebräer zu tun, dass sie zu Christus gekommen waren und waren überwältigt von der Gewalt, der Macht seiner Liebe, aber sie sagten noch, ihr müsst auch noch das Gesetz halten. Christus ist schon richtig, aber ihr müsst noch ein ganz klein wenig sabbatieren. Solche Stimmen gibt es auch heute, dass man sagt, Christus, ja, aber ihr müsst noch etwas dazu haben. Ich möchte einfach hier warnen, den Finger heben. Wenn wir Christus haben, haben wir alles. Hast du Christus nicht, hast du gar nichts. Nicht Christus in unseren Gedankenvorstellungen. Nein, nein, Christus in unseren Herzen, der uns dann auch regieren will. Nein, den wir regieren lassen. Weißt du, wenn du nicht in dieser Gnade gefunden wirst, dann lässt du Christus nicht in deinem Herzen regieren. Dann thronst du noch da und in uns Menschen selbst. Da ist kein Bezug der Gnade. Da waren solche, die versuchten, die Befestigung ihrer Herzen durch Speise zu erwirken. So haben wir es hier in Vers 9. Aber Gottes Wort bestätigt, von welchem keinen Nutzen hatten, die darin wandelten. Sie hatten keinen Nutzen. Wenn Gottes Wort bestätigt, dass kein Nutzen darin liegt, dann darf man doch wohl die Frage stellen, warum wird es denn doch noch probiert? Wie kann ich Gott durch äußerliche Zeichen annehmbar werden oder ihm wohlgefallen? Unmöglich. Wir wissen genau, dass Gott das Herz anschaut, und dann tun wir wieder so, als ob das nicht wahr sei, als ob Gott die Speisen anschaut, die wir essen. Dabei sagt der Herr ganz deutlich, dass das, was in uns durch den Mund eingeht, den Menschen nicht verunreinigt. Aber was aus uns herauskommt, was aus unseren Herzen und Lippen hervorkommt, das muss Gott reinigen durch die Sendung seines Sohnes, der diesen Wegen, jawohl, dieser Wegen hat er leiden müssen. Er musste ans Kreuz gehen. Und damit sind wir die Schuldigen. Und wir danken unserem Gott, dass er uns in Christo das Horn des Heils gegeben hat, weil wir in ihm einen vollkommenen Bezug der Vergebung haben, so sieht uns nun Christus nach der Fülle seiner Gnade in dieser Rechtfertigung, die vor ihm gilt. Nun sagt der Schreiber in Vers 10, wir. Er stellt sich also auf den Boden des Neuen Testaments und nimmt im Vergleich dazu das Bild des Altars. Wir haben einen Altar, sagt er, von welchem kein Recht haben zu essen, die der Hütte dienen. Dieses Wort Hütte hat zwei große Richtungen der Auslegung. Das erste ist primär gemeint, dass das hier die Stiftshütte ist. Auch urtextlich bezieht sich das auf Stiftshütte. Wer noch der Stiftshütte, dem Gesetz, dient, der hat kein Recht, vom Altar der Gnade zu leben. Wir wissen ganz genau, dass Gnade und Gesetz entgegengesetzt sind. Ich kann nicht in der Gnade im Gesetz leben oder gesetzlich in der Gnade leben. Es gibt lauter geistliche Witzfiguren in der Gemeinde Jesu, die solches versuchen. Wir wollen das nicht erst versuchen, wenn Gottes Wort sagt, dass das nicht geht. Natürlich in unserem menschlichen Aufbegehren, da vermag der Feind uns zu vielen Dingen zu verführen. Deshalb hatten wir hier diese in Vers 9 diese Warnung, dass wir nicht auf solche Lehren Acht haben sollen. Zunächst haben solche, die noch im Gesetz oder in der Stiftshütte ihre Erfüllung oder ihre Verheißung erwarten, kein Recht von dem Altar, von dem geistlichen Altar der Opferungen, der geistlichen Opferungen mitzugenießen. Wir wissen, dass bestimmte Teile der Opfertiere bestimmt war für den Stamm Levi, der ja selbst kein Erbteil in Israel erlangt hatte. Und sie lebten praktisch von den Opferungen und von dem, was jene 11 Stämme gaben. Ich hatte schon einmal dargetan, dass sie keineswegs schlechter dran waren. Denn sie mussten ja alle den Zehnten geben. Levi hatte kein Besitztum, aber interessant war, die hielten noch besser dran wie die anderen. Und das kam da, die Israel beherrschende Zahl 12. Ein Stamm geht ab, Levi. Jeder einzelne Stamm musste ein Zehntel oder den Zehnten abliefern für Levi, für Gott. Also war offenbar, weil 11 Stämme da waren und von dem, was die übrigen Stämme hatten, sie hatten 100% und mussten den Zehnten abgeben, damit war offenbar, dass sie nur noch 9 Zehntel hatten. Also die 11 Stämme hatten 9 Zehntel zur Verfügung und Levi 11 Zehntel, denn von 11 Stämmen bekamen sie je ein Zehntel. Wir sehen, wenn wir im Reiche Gottes tätig sind, dann sind wir immer die am besten dran sind. Also arbeiten wir nur noch für unseren Herrn Jesus Christus, weil wir wissen, dass wir uns dann etwas erarbeiten, wo Motten und Rost nicht herumfressen. Wir haben ein Sparkonto, das liegt auf der gleichen Ebene wie unser Lohn, den wir nicht sehen, wie unser ewiges Leben, das wir heute noch nicht anfassen können in der Form, aber wir besitzen es und darauf kommt es an. Wo mag das verborgen sein, wie ein Samenkorn, mag es klein sein, dass wir es noch nicht mit der Pinzette fassen können. Aber es ist da, Gottes Wort bestätigt es. Wir haben dieses neue Leben durch Jesus, unseren herrlichen Herrn, und die Innewohnung seines Lebens lässt unsere Herzen gewaltig froh werden. Deshalb bieten wir uns durch zu diesem Zentrum des Lichts, aus dem lebendige Freude hervorkommt, uns durchströmt, uns durchpulsiert. Lassen wir uns ganz durchdringen von Christus, indem wir herausreißen jede Wurzel dieses weltlichen Getriebes. Reißen wir alles aus, was uns hindert, in diesem Lauf Christus nachzufolgen. Die zweite Version, Hütte. Hier hatten wir diesen Ausdruck Hütte für die Stiftshütte. Wir kommen dann gleich noch drauf. Da haben wir die andere Version noch in, wie auch durch das Wort Gottes, auch unser Leib als eine Hütte bezeichnet wird. Und ob das eine Hütte ist. Wir sehen die Stiftshütte deshalb Hütte genannt, weil sie vergänglich war. Nicht wahr? Und deshalb gebraucht auch Gottes Wort im Neuen Testament 1. Petrus, in 1. Petrus, hoffentlich sage ich jetzt nichts Verkehrtes, 2. Petrus 1, Vers 13, 14, jawohl, weißt du, mir wird es gleich ganz komisch, hättest du mehr. 2. Petrus 1, Vers 13, da haben wir zweimal, ich halte es aber für recht, solange ich in dieser Hütte bin, euch durch Erinnerung aufzuwecken. Da haben wir das Wort Hütte, 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 Hütte. Andere Übersetzungen haben, glaube ich, Zelt, nicht? Ich weiß nicht, das dürften auch Hütte. Das gibt. Und jetzt kommt Vers 14, da ich weiß, dass das Ablegen meiner Hütte bald geschieht, wie auch unser Herr Jesus Christus mir kundgetan hat. Aber es gibt auch Übersetzungen, die hier von Zelt sprechen lassen. Wir sehen also, dass die Ausdruck Hütte auch auf unser leibliches, auf unser Fleisch angewandt wird. Allein schon deshalb, weil es vergänglich, weil es zeitlich ist, so wie auch die Stiftshütte eine zeitliche Erscheinung war und abgelöst wurde von diesem gewaltigen Bau dieses salomonischen Tempels. Dieser salomonische Tempel, der in der Zweitausfertigung zur Zeit Jesu, 70 nach Christus, abgebrochen wurde oder niedergerissen wurde durch den Brand bei der Erstürmung Jerusalems durch den römischen Feldherrn Titus, so haben wir jene dritte sichtbare, verheißene Schau über den Tempel während des tausendjährigen Reiches, also eine kommende, eine prophetische Angelegenheit in der Zwischenzeit. Und die Gemeinde Jesu nimmt nun mal eine Zwischenzeit ein, denn die meisten Propheten oder durchweg alle Propheten hatten zwar durch das Wort des Herrn mitgeteilt bekommen, dass auch die Nationen gesegnet werden würden. Und Propheten suchten nach, forschend auf welcherlei Zeit der Geist Gottes hindeutete. Aber sie forschten nur nach, es blieb bei einem Nachforschen. So haben diese Propheten die herrliche Zeit der Gnade oder der Nationen nicht voraussagen und sehen dürfen, obwohl sie Seher waren. Allein deshalb, weil diese Gemeinde der Leib Jesu darin verborgen war. Dieser Leib Jesu deutet also hin, in den anfänglichen Zeiten auf Adam, den ersten, den alten Bund, im Adam des Fleisches von 1. Mose. Wir lesen dann, dass über diesen Adam ein tiefer Schlaf kam und nach diesem tiefen Schlaf neue Frucht hervorkam. Dieser tiefe Schlaf deutet hin auf die noch nicht offenbar gewordene sichtbare Leibesgemeinde Jesu. Erst nach diesem Schlaf wurde das offenbar. Während es verborgen war im Schlaf, konnten die Seher und Propheten die Herrlichkeit des Leibes der Gemeinde Jesu nicht sehen. Solche, die nun dem Fleische dienen, haben kein Recht, von diesem Altar zu essen. Deshalb sollen wir nicht Menschen des Fleisches, sondern des Geistes sein. Denn von den Tieren, deren Blut für die Sünde in das Heiligtum hineingetragen wird, wir lesen Hebräer, Kapitel 9, Vers 8. Und das ist gut, wenn wir machen ja hier Bibelarbeit. 9, Vers 8, da heißt es, wodurch der Heilige Geist dieses anzeigt, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht geoffenbart ist, solange die vordere Hütte Bestand hat. Habe gut hingehört. Der Heilige Geist zeigt an, dass die vordere Hütte, das ist das Heiligtum, während das, was hinten liegt, das Allerheiligste genannt wurde. Das bedeutet, dass durch das Zerreißen des Vorhanges diese beiden Begriffe, das Heiligste und das Allerheiligste, zu einem vereinigt wurden. Der Vorhang, der beide Teile trennte, wurde zerrissen. Dieses Blut, das von den Tieren damals für die Sünde ins Heiligtum hineingetragen wurde, wird nun durch den Hohen Priester oder durch den Hohen Priester werden nun die Leiber dieser Tiere außerhalb des Lagers verbrannt. Wir haben die Mitteilung in 3. Mose Kapitel 16 Vers 27. 3. Mose 16 Vers 27. Dort wird uns die Verbrennung bestimmter Teile der Opfertiere mitgeteilt. Und zwar musste die Verbrennung an einem unreinen Ort geschehen. Und weil man die Stadt des lebendigen Gottes Israels, Jerusalem, zum Heiligtum von Gott her erklärt hatte, durfte das nicht innerhalb der Stadt geschehen, sondern musste außerhalb der Stadt sein. Und deshalb, weil man unseren Herrn Jesus Christus verworfen hat, weil er, unser Herr Jesus, unsere Sünden auf sich genommen hat, weißt du, deine Sünden und meine Sünden hat er auf sich genommen, deshalb musste er hinaus, außerhalb, weil er zur Sünde gemacht wurde, außerhalb Jerusalems umkommen. Ich möchte einfach, dass wir hier die tieferen Zusammenhänge des Wortes Gottes besser verstehen. Wenn hier Gottes Wort uns dieses mitteilt, dass wir es auch erkennen, was der Geist Gottes angezeigt hat, es zu verstehen, es zu erfassen. Damit wir den Gesamtinhalt der Heiligen Schrift in der Tiefe dann mitbekommen, so sollen diese Bibelstunden ein Zubereiten sein, immer fester und tiefer gegründet zu werden im Wort des Herrn. Und damit wir immer tiefer hineinkommen, wie Gottes Wort sagt, dass der Geist alles erforscht, auch die Tiefen Gottes. Nicht etwa die Tiefen Satans, sondern die Tiefen Gottes. Dieses Opferblut der Tiere war zur Beseitigung der Sünden und musste ebenso ins Heiligtum hineingetragen werden. Es war sichtbares Blut. Das Blut Jesu, anatomisch haben wir etwa 5,5 Liter Blut bei einem Menschen. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Ungefähr. Es kommt auf die Größe drauf an. Ob er blutarm ist, gibt es auch. Sagen wir, wir runden auf 6 Liter. Dieses Blut der Opfertiere, das musste unentwiegt hineingetragen werden ins Heiligtum. Immer wieder und immer wieder. Sodass ganz Levi, ein ganzer Stamm aus Israel, damit beschäftigt war, unentwegt Tag und Nacht, Tagopfer und Nachtopfer lesen wir, mussten diese Opfer dargebracht werden. Für die Sünden des Volkes. Wir sehen jetzt, wie mächtig das Blut Jesu ist. Vor 2000 Jahren geschehen und heute wirkt es in der gleichen Art. Aber geistlich. Nicht mehr materiell. Natürlich ist das Blut Jesu auch materiell am Kreuz geflossen. Denn Christus war auch ein Mensch. Nicht wahr? Aber heute wirkt dieses geflossene Blut geistlich in einer Gewalt. Und dass wir meinten, täglich dieses Blut hier in unserer Gegenwart zu finden. Denn so gewaltig, wie das Blut Jesu wirkt, wir brauchen es nur auszuprobieren, wenn wir mit unseren Sünden zu ihm kommen. Du darfst gewiss sein, wenn du im Glauben vor deinem Gott stehst, er vergibt in selbiger Stund. Du wirst heil. Durch dieses wunderbare Blut. Die Leiber dieser Tiere mussten außerhalb verbrannt werden. Dieses Wort verbrannt ist ein Zeichen des Gerichts. Denn eine Verbrennung geschieht normalerweise im Umgang mit Feuer. Du kannst ohne Feuer kaum etwas verbrennen. Wir müssten jetzt in ein anderes Gebiet gehen, das damals noch nicht existent war. Wir haben auch heute noch den Zustand, ob es die Mutti am Gasherd ist, sie wird mit Feuer das Wasser erwärmen. Es ist also in jedem Fall ein Feuer gemeint, das dazu dient, die Leiber zu verbrennen. Das deutet hin auf die Sünde. Die Sünde musste ins Gericht. Und auch der Herr Jesus konnte nicht die Sünde ungeschehen machen. Ihm, unseren Herrn, hat das Leben gekostet. Er konnte nicht sagen, weil ich der Sohn Gottes bin, übersehe ich die Sünde. Nein, nein. Es gibt, Gottes Wort redet im Neuen Testament von der Übersehung. Ich glaube in Römer 3. Da wird von der Übersehung gesprochen, aber in einer ganz anderen Art. Dass Christus, an ihm ist das Gericht vollzogen worden. Und deshalb, weil nun Gnade gegeben worden ist, übersieht Gott an uns. Geschwister, das ist ein ganz wichtiger Fakt. Was glauben wir, wo wir hinkämen, wenn unser geliebter Herr nicht mit der Übersehung an uns arbeiten würde? Damals, im Alten Testament, fand hinsichtlich der Vergebung von Sünden nur eine Stundung statt. Aber wisst ihr, dass die Stundung heute auch da ist? Und zwar so lange, nachdem du gesündigt hast, bis du das Blut in Anspruch nimmst, findet Stundung statt. Danke deinem Gott dafür, dass dieses Blut Jesu so mächtig ist. Und darum hat auch Jesus, Vers 12,
auf dass er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte außerhalb des Tores gelitten.
Wenn wir nun wissen, dass Jesus Christus wegen unserer Sünden gelitten hat, dass er gestorben ist, dann sollte das in uns eine große Liebe zu ihm wecken. Hinsichtlich der Nachfolge, der Hingabe und all der Dinge, die Christus uns sein will. Wir lesen, und das geht so weit, dass wir uns gleichgestalten lassen in sein Bild und damit auch gleichgestalten lassen und teilnehmen an seinen Leiden. Nach Philipper 3, da haben wir den Vers 10. Da sagt Gottes Wort, Philipper 3, Vers 10, um ihn, unserem herrlichen Herrn, zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, ja, aber nicht. Sag, Freund, hast du Gemeinschaft seiner Leiden? Wir bekennen in der Taufe mit ihm gestorben zu sein. Nur in der Weise, dass Christus Jesus nicht wegen seiner Sünden sterben musste, aber wir wohl. Und weil unser Mensch, der erste Adam von der Erde, nicht mehr zu reparieren war, allein deshalb, weil er nicht zu verbessern war, weil auf diesem alten Kleid kein neuer Flicken mehr anzubringen war. Deshalb musste Christus sterben. Er musste unsere Sünde sühnen. Er musste alles das auf sich nehmen, damit wir frei würden. Haben wir Gemeinschaft seiner Leiden. Und zwar in der Gleichgestaltung seines Todes. Was wäre das anderes als das, was Paulus sagt, wenn er davon spricht, täglich sterbe ich. Stirbst du täglich, bist du bereit, die Regungen des Fleisches in den Tod zu geben? Seufzt du noch darunter oder bist du zu feige, diesen ständigen, beständigen Kampf auf dich zu nehmen, wodurch du dann nichts die Gemeinschaft seiner Leiden an dir vollziehen lässt. Das wäre schade, dann würdest du außerhalb der von Gott in Fülle gegebenen Gnade gefunden werden. Und weil das so ist, weil er außerhalb des Tores gelitten hat, und deshalb lass uns zu ihm, zu unserem Herrn hinausgehen, so wie man ihn einstmals hinausführte, um für unsere Sünden zu sterben, so sind wir nun aufgefordert, hinauszugehen. Wohin denn? Nach Golgatha, nach der Stätte der Söhne, für unsere Sünden. Er hat dort gelitten. Und zwar außerhalb des Lagers, seine Schmach tragen. Schmach Christi. Die Frage, was ist das Lager? Was ist heute? Gibt es heute noch Lager? In Israel wissen wir, was das Lager war. Wenn sie lagerten und wenn sie aufbrachen durch den Befehl der Shechina, des Lichts oder Feuerzeichens oder des Rauchzeichens, er konnte nicht in Israel sterben. Er musste außerhalb des Tores leiden. Und nun sagt Gottes Wort, deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, sein, das Hinausgehen oder das Hingehen zu ihm, der außerhalb des Lagers gefunden wird, ist verbunden mit Tragen von Schmach. Ist
du bereit, die Schmach Christi auf dich zu nehmen? Wir haben da in 1. Petrus 4, diesmal ist 1. Petrus 4, Vers 13, da haben wir noch einmal diese Leiden, sondern insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, freut euch, auf dass ihr auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit mit Frohlocken euch freut. Da geht es wieder um die Leiden des Christus, die wir teilhaftig werden sollen. Und haben dann in Kapitel 5, Vers 9, Kapitel 5, Vers 9, nicht nur die Leiden des Christus, sondern dass sie auch an uns sich vollziehen. Und zwar an unserer Brüderschaft, die jetzt noch in der Welt ist. Die gleichen Leiden. Die Leiden der Schmach. Wenn du also in sein Bild gestaltet werden willst, was absolut notwendig ist, dann musst du die Schmach des Christus auf dich nehmen. Und die Schmach des Christus war verbunden mit der Dahingabe des Letzten. Weißt du, was der Herr Jesus noch hatte, als er gekreuzigt wurde? Erinnere dich, dass man selbst seinen Leibrock nahm, seine Sachen verwürfelte. Er hatte nichts mehr als jenen Pfahl, an den man ihn schlug. Das heißt, die Schmach des Christus ist damit verbunden, dass du von der Welt nichts zu erwarten hast. Verbindest du noch Erwartungen an eine Welt, über die Christus das Urteil des Gerichts gesprochen hat? Erwartest du noch von Sodom Erfüllung deines Herzens? Es wäre bitter. Diese Schmach, von der auch in Kapitel 11 Vers 26 geredet ist, da lesen wir ebenso, Hebräer 11, Vers 26, indem er die Schmach des Christus, da wird hier von einem Mann des Glaubens geredet, und zwar Mose. Da heißt es in Vers 26, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt, als die Schätze Ägyptens. In deiner persönlichen Wertschätzung, in der Wertschätzung des Herrn Jesus, der dir ewiges Leben gibt, der sein Leben hingegeben hat, damit du der Tote leben kannst. Wie wertschätzt du sein Tun? Haben wir nicht die Pflicht, seine Liebe zu beantworten durch die Aufnahme der Schmach des Christus?